Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast für Ihre Fragen und unsere Antworten von der Comdirect und OnVista Media zusammen mit Andreas Lipko
und Markus Weingraden.
Es gibt viel zu besprechen diese Woche, Andreas. Gestern haben wir an der Wall Street einen hervorragenden Tag gesehen. Auslöser war Jerome Powell mit seinen Aussagen. Zwischen den Zeilen hat jeder daraus gelesen, die Fed bremst ihre Zinserhöhung, vielleicht Dezember noch eine, aber dann 2019 steht sie auf dem Bremspedal. Also man denkt, es gibt weniger Zinserhöhungen. Wie hast du die Rede aufgenommen?
Ja, im Endeffekt genauso. Die Finanzmärkte haben es auch gezeigt. Der Euro hat hier wieder ein bisschen Rückenwind bekommen, konnte zum US-Dollar wieder ein bisschen Boden gut machen. Im Endeffekt sieht man hier dann nicht die 3%-Marke am Horizont, sondern wird wahrscheinlich eher bei 2,5 landen. Und das sehen die Marktteilnehmer dann doch als Zeichen dafür, dass, wie du schon gesagt hast, keine größeren oder längeren Zinserhöhungsphasen mehr vor uns stehen, sondern dass man hier eigentlich ein Kursniveau gefunden hat, ein Zinsniveau gefunden hat, womit eben alle leben können.
Ja, das hört sich gut an. Ne? Die Wall Street hat ja auch hervorragend drauf reagiert. Alle Indizes, die großen, deutlich im Plus. Aber jetzt geht's los. Heute Abend fliegt unser Freund Donald Trump nach Argentinien. Der G20-Gipfel steht an. Es gibt einiges zu besprechen. Und natürlich ist hier das große Thema, was den G20-Gipfel ja eigentlich in den Schatten stellt, nämlich das Gespräch zwischen Donald Trump und Xi Jinping. Wird's da eine Einigung geben, deiner Meinung nach?
Ich denke, die Messer sind gewetzt, die Waffen sind geladen. Wir haben ja im Vorfeld schon sehr, sehr viele Worthülsen eben auch wieder von US-Präsident Trump in Richtung China bekommen. Man hat sich hier positioniert, man hat hier eine ganz klare und stringente Kommunikationsebene gefahren, die eben darauf hinauslaufen sollte, dass man nach Möglichkeit die Latte sehr, sehr hoch legt und dann eben jetzt bei den Verhandlungen entgegenkommen kann. Aber wir haben ja auch zum Wochenbeginn dann eher leisere Töne aus Washington gehört, oder Markus?
Ja, gut, das ist immer für mich so ein kurzes Spielchen hier zwischen Good Cop und Bad Cop. Ne? Man weiß ja, Donald Trump, wie du schon sagtest, vor solchen Gipfeln oder vor solchen Gesprächen allgemein legt er die Messlatte hoch, schießt direkt mal ein paar Giftpfeile Richtung andere Seite und dann kommt jemand anders und bremst das wieder. Es war ja am Anfang genau umgekehrt. Trump sprach von einem Great Deal mit dem Reich der Mitte und dann kam der Kudlow und hat gesagt, ja von wegen, Jungs, hier ist noch gar nichts in trockenen Tüchern, wir haben auch gar keine Gespräche. Diesmal genau umgekehrt. Trump drückt aufs Gaspedal und Kudlow bremst hier ein wenig aus und beruhigt die Märkte wieder ein bisschen, indem er gesagt hat, unser Ziel ist es natürlich, hier einen Deal zu finden. Und wenn dieses Problem aus der Welt sein sollte, dann ist das natürlich ein großer Schritt. Und dann denke ich, wird die Wall Street weiter feiern und dann sehen wir hier eine Jahresendrallye. Die Frage ist nur, was macht Europa? Ziehen die mit oder ist Brexit und Italien hier immer noch die große Bremse?
Ja, das finde ich auch. Die beiden Themen sind interessant, wobei ich denke, dass der Brexit doch momentan so ein bisschen für eine Übersättigung gesorgt hat. Das Thema ist zwar noch auf der Agenda, viele gucken da so ein bisschen drauf, aber eben man wird damit rechnen oder man rechnet damit, dass man sich so im Mittelfeld, es wird kein Softlanding, es wird kein Hardlanding werden, es wird irgendwas in der Mitte, man wird sich dahingehend kommunizieren, weil ein Hardlanding ist für keine Parteien so richtig gesucht. Aber ich finde das Thema Italien eigentlich ganz spannend.
Ja, gut. Sanftere Töne, man säuselt ein wenig Amore Richtung Brüssel, aber unterm Strich, finde ich, macht man nicht viel mehr. Also man kommt, tut und so, als wenn man ihnen ein bisschen entgegenkommt. Die großen Batzen, die wirklich dir Geld kosten oder Geld verschlingen im italienischen Haushalt, die will man ja nicht angehen. Man will die Bürger weiter entlasten und alles. Da will man vielleicht an anderer Seite ein bisschen was einsparen. Ich denke, unterm Strich wird es eigentlich dabei bleiben. Aber solange das Thema die Anleger beruhigt, ist ja gut. Wir haben ja gestern toll gesehen, wie die Wall Street auf sowas reagiert. Nur der DAX kommt einfach nicht so richtig hinterher. Wir haben ja noch Stichtag, du hast gesagt, Brexit, 11. Dezember, hier die Abstimmung. Wenn das durchgeht, haben wir vielleicht dann auch hier in Deutschland und in Europa den Weg komplett frei. Aber wir haben noch so ein paar Berge, die genommen werden müssen. Oder hast du noch andere Probleme auf der Agenda?
Na gut, ich denke, dass Ukraine nochmal interessant werden würde, wird und hier werden wir auch sicherlich ein weiteres Thema für den G20-Gipfel haben, wie sich im Russland da positioniert, wie sich vor allen Dingen Deutschland positioniert und vor allen Dingen muss Europa halt auch ein Stück weit im internationalen Finanzkonzert das Vertrauen wieder zurückbekommen. Wir haben hier große Geldabflüsse gesehen aus den europäischen Märkten und wenn die halt nicht zurückkommen, dann wird es auch schwierig mit einer Jahresendrallye, besonders für den DAX. Ich habe die nicht beerdigt, ich denke weiterhin, dass wir doch die Chance haben für steigende Kurse zum Jahresende, aber Investoren müssen eben Lust haben, deutsche Aktien zu kaufen und dafür braucht es eben auch einen Impuls oder ein Initial.
Ja, vor allen Dingen muss da auch vielleicht noch ein bisschen mehr auch von den Unternehmen kommen. Deutsche Bank sprechen wir gleich noch drüber und da sehen wir ja, Deutsche Bank heute wieder Durchsuchung. Ja, und es geht wieder Geldwäscheskandal, zwei konkret im Visier, Frankfurt dicht, also die Staatsanwaltschaft durchsucht. Und das sind natürlich alles auch wieder so Nachrichten, die den DAX nach unten drücken. Es gibt aus der Unternehmensseite nicht so viele Sachen, die das wirklich jetzt vorantreiben können. Wenn jetzt so eine Rallye kommen sollte, wo siehst du die Favoriten?
Ja gut, im Endeffekt haben hier die Automobilwerte große Chancen, das aufzuholen, was sie in den letzten Monaten verloren haben. Gerade wenn eben hier eine Einigung zwischen USA und China eben zustande kommen sollte, dann sind das so die Underdogs, die im Endeffekt dann wieder gekauft werden könnten. Ich sehe hier auch den Maschinenbau ganz vorne. Also im Endeffekt all die Werte, die ein Stück weit da eben abgeschlagen worden sind und die bisher so ein bisschen nicht das Investors Darling oder Liebling waren, sondern die könnten eine Renaissance erleben. Aber es hängt eben viel wieder mal von Politik ab. Und ich glaube, dass Politik eigentlich das Schlagwort für den Finanzmarkt 2018 jetzt war. Wir haben sehr, sehr viele politische Themen gesehen und das wird auch erstmal nicht abreißen.
Ja, dann müssen wir gucken, ne, wem Donald Trump jetzt in Argentinien alles vor den Koffer tritt. Ne? Genug Themen hat er ja. Ne? Er kann sich mit Putin wegen der Krim anlegen, mit Angela Merkel kann er sich anlegen wegen Autozöllen. Das ist ja auch noch ein Thema. Und dann hat er natürlich noch seinen Freund aus China. Also er hat natürlich einiges zu tun. Vielleicht fällt einiges unterm Tisch oder vielleicht erleben wir ja auch einen Donald Trump, der auch mal leisere Töne anschlägt. Ich glaube es zwar nicht, aber wir sind nächste Woche schlauer. Bis dahin würde ich sagen, gucken wir, was da rauskommt und lassen es erstmal dabei, dass die Märkte gute Laune haben. Teil 2, meine Damen und Herren, von Come On, dem Börsenpodcast. Da geht's um Ihre Fragen. Einfach eine Mail an comeon@onvista.de und schon sind Sie in diesem Podcast vertreten. Andreas und ich bemühen uns, die Fragen dann von Ihnen zu beantworten. Die erste ist, wie sehen Sie die Entwicklung des Schweizer Franken zum Euro? Andreas, deine Einschätzung?
Ja, der Euro natürlich hier eine klassische Schwäche gezeigt in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben es ja bereits besprochen. Investoren haben ihre Gelder aus dem Euroraum abgezogen. Das hat so ein bisschen dazu geführt, dass im Endeffekt der Schweizer Franken auch weiterhin seine Stärke dann eben zeigen konnte, zumindest in den vergangenen, also in den Monaten. Jetzt in den letzten Wochen sieht man die wieder so ein bisschen die Euro-Stärke gegenüber den Schweizer Franken. Und das hat eben damit zu tun, da eben der Markt vorher schon sehr, sehr stark übertrieben hatte. Man hat den Euro zum Schweizer Franken einfach zu stark abverkauft. Fundamental sehe ich die Situation momentan eher unverändert. Ich glaube nicht, dass wir hier eine Hosse im Euro zum Schweizer Franken sehen werden oder andersrum. Ich glaube, dass wir auf dem Niveau bleiben werden und da keine größeren Überraschungen sehen. Dann haben wir hier Kali und Salz. Da ist ein neuer Großinvestor eingestiegen. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes, Markus?
Ja, da müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen abwarten. Kenneth Griffin heißt der gute Mann und ist Manager des US-Hedgefonds Citadel. Auf den ersten Blick natürlich erstmal eine gute Nachricht. Der ist mit über 3% an Bord gegangen. Das weckt Fantasie. Der Mann ist nebenbei auch noch Kunstsammler. Ob jetzt KO plus S von ihm auch ein großes Kunstobjekt wird, das müssen wir erstmal abwarten. Denn wir müssen warten, welche Pläne er hat. Vorgehen, wenn Hedgefonds einsteigen, ist ja eigentlich immer relativ gleich. Zuerst gibt man bekannt, Juhu, wir sind da. Dann wartet man kurz ab und dann kommen natürlich auch die Forderungen. Herr Griffin kann natürlich auch nicht mehr Wasser in die Werra pumpen oder einen kalten Winter herbeiwünschen, damit mehr Nachfrage nach Kali oder nach Salzen entsteht. Da müssen wir gucken, welche Pläne er jetzt hat. Er wird sich das angucken und dann werden wir sehen, was er da auf den Tisch legt, welche Vorschläge er macht. Vielleicht K plus S aufspalten, geht's weiter nach unten, K plus S vielleicht oder das Unternehmen an sich ein Übernahme. Kandidat, vielleicht verspricht er sich davon was, vielleicht kann er da auch irgendeinen Deal einleiten. Also erstmal natürlich ein gutes Zeichen für die Anleger. Die Aktie ist gestiegen nach dem Einstieg. Wenn die Pläne kommen und die sich gut anhören, wird die Aktie natürlich weiter steigen. Für wen es ungemütlich werden wird, ist natürlich für die Vorstände. Die müssen sich jetzt mit dem Herrn Griffin auseinandersetzen und dann gucken, ob sie mit den Plänen, die er ihnen dann präsentiert, zurechtkommen oder nicht. Aber unterm Strich für den Vorstand jetzt eine schwierige Angelegenheit, für die Anleger eher, denke ich, eine positive Angelegenheit, wenn da nicht jetzt auf einmal so ein extremer Streit entbricht oder loskommt. Da müssen wir also erst nochmal abwarten. Aber unterm Strich ein gutes Signal erstmal. Continental gibt in dieser Woche auffällig viel ab, obwohl es eigentlich keine Nachrichten gibt. Die Gewinnwarnungen sind ja eigentlich verarbeitet. Ist was anderes im Busch?
Ja, ich glaube, dass hier einfach der doch lange Sommer auch in den Büchern von Continental die Spuren hinterlässt, und zwar nicht im Absatz von Eis oder dem Eisverkauf oder Kauf generell, sondern hier werden Winterreifen eben zu spät gekauft, und das ist eben ein sehr, sehr wichtiges Geschäft für Continental, dem Reifenhersteller. Hier ist im Endeffekt, erwarten viele Investoren doch ein schwaches Wintergeschäft und somit dann eben auch niedrige Gewinne oder niedrige Umsätze. Analysten hatten gestern schon so teilweise reagiert und haben eben nicht offiziell, aber so in bestimmten Investorenkreisen erstmal warnende Worte beziehungsweise so einen kleinen Hinweis darauf gegeben, dass man hier eventuell in die eine oder andere Richtung agiert oder tätig werden könnte. Von daher die Aktie dann eben doch unter Druck gekommen, und im Endeffekt dann warten viele Investoren an der Seitenlinie und gucken, was da wirklich kommen wird. Ähnliches Unternehmen, Tesla, war ja mittlerweile fast schon Dauerkandidaten unserer jungen Vergangenheit. Verkaufszahlen in China eingebrochen. Was für ein Grund könnte das sein? Oder gibt es einen Grund zur Sorge?
Ja, am Anfang der Woche natürlich ein bisschen Panik. Da kam über Reuters die Nachricht, Tesla hat im Oktober nur 211 Autos auf dem größten Markt für elektronische Fahrzeuge verkauft. Da sind einige hellhörig geworden. Tja, zwei Tage später kam dann ein gewisser Freeman H. Zen daher. Der ist Gründer und Vorstandsvorsitzender von WM Motors. Und der hat mal kurz gesagt zu CNBC, dass das irreführende Zahlen sind, dass man in China auf die Zahlen nicht so viel Wert legen dürfte. Die kann man an allen Kanälen melden, und er hat auch so angedeutet, dass man unterm Strich da auch Zahlen angeben kann, wie man möchte. Das ist also ein Problem, was man ja eigentlich so ein bisschen aus China kennt. Die Zahlen stimmen mitunter nicht immer ganz genau. Von daher sollte man das Ganze nicht zu hoch hängen. Tesla selber hat sich dazu ja auch nur ganz kurz geäußert und hat gesagt, man müsste die Zahlen prüfen. So in der Hinsicht kann das nicht stimmen. Aber die Aktie hat jetzt auch nicht sonderlich auf die Nachricht reagiert, auch nicht auf die Gegen- oder auf die Antwort aus China. Also ich denke, dass das kein Grund zur Sorge ist. Man muss einfach jetzt gucken, wie es weitergeht. Und es gibt ja auch noch eine gute Nachricht für alle Anleger, die Elon Musk gerne für seine vergangenen Tweets auf den Mond geschossen hätten. Der will noch ein Stück weiter wegziehen, ne? Nämlich auf den Mars. In 7 Jahren will er dahin aufbrechen. Also der hat wieder alle Hände voll zu tun. Aber ich denke, diese Verkaufszahlen aus China werden jetzt keine große Auswirkung auf die Aktie haben. Dann haben wir noch die Cyberwoche bei Amazon. Normalerweise ja nur Black Friday, aber Amazon ist ja dafür bekannt, dass sie ein bisschen cleverer sind, und deswegen haben die daraus, glaube ich, anderthalb Wochen gemacht, die Cyberwoche, und es gab wieder neue Rekorde. Das weckt natürlich Fantasie und die Überlegung, ob das Q4, also das vierte Quartal, das Weihnachtsquartal, für Amazon jetzt dann doch besser wird als von ihnen geplant.
Ja, im Endeffekt sind für Amazon zumindest die Umsätze fast bis zum Mond geflogen. Nach Aussagen vom Management war eben der Black Friday und der Cyber Monday die beiden verkaufsstärksten, kräftigsten Verkaufstage in der Geschichte von Amazon. Das weckt natürlich Fantasie. Im Endeffekt vor allen Dingen, du hast bereits gesagt, die Cyber Week insgesamt Top-Umsätze, und das ist ein schöner Indikator dafür, was sozusagen im Weihnachtsgeschäft für den Online-Reason bevorsteht. Ich denke, dass man auch die ersten Kursreaktionen darauf schon als Indiz dafür nehmen kann, dass hier eventuell ein kleiner Turnaround stattfindet könnte und vielleicht sogar für die Technologiebranche, zumindest für die US-Technologiebranche, hier die kleine Rallye, eine Jahresendrallye einläuten könnte.
Dann noch die letzte Frage. Wie lang oder welche Halbwertszeit hat eine Analystenempfehlung? 3, 6, 9 oder 12 Monate, die Frage kam rein. Kann man das überhaupt pauschal beantworten oder muss man da von Empfehlung zu Empfehlung gucken?
Ja gut, im Endeffekt ist das genau, wie du gerade gesagt hast, man muss von Empfehlung zu Empfehlung gucken, und vor allen Dingen sind Analysten natürlich immer eher bemüht, auf Investoren anzusprechen und hier auf Investorensicht zu agieren. Das heißt, die Sichtweise ist eigentlich tendenziell immer eher in Richtung 12 Monate, also langfristig. Es macht ja auch wenig Sinn, hier wirklich Prognosen für einen kurzfristigen Zeitraum hinauszugeben, weil man dann von Quartalsbericht zu Quartalsbericht lebt, sondern versucht hier zu projizieren, herauszufinden und zu analysieren, wie eben Unternehmen aufgestellt sind auf Jahressicht. Oder wie siehst du das, Markus?
Ja, ich denke, die Halbwertszeit ist immer so lange, bis die nächste Analyse kommt. Grundsätzlich vielleicht auf 12 Monate angelegt, aber es gibt natürlich auch immer wieder dazwischen einige Sachen, die nicht vorhersehbar sind, wie eben ein schwacher Ausblick oder wie jetzt bei Apple zum Beispiel, das iPhone scheint ein Ladenhüter zu sein, oder man veröffentlicht mit dem Quartalsbericht, dass man die Verkaufszahlen nicht mehr nennt. Das sind alles so Fakten, die natürlich eine Analyse, die 12 Monate gelten sollte, komplett auf den Kopf stellt. Also von daher muss man immer darauf achten, wann die neue kommt, und dann ist natürlich die Halbwertszeit immer dementsprechend, wann der entsprechende Analyst nachlegt. Teil 3, meine Damen und Herren, die Most Wanted Aktien bei Comdirect und bei OnVista Media. Wir nehmen nicht immer die ersten drei, falls Sie da auch mal genauer hinschauen, weil dann hätten wir fast immer die gleichen drei Aktien und dann wäre diese Abteilung hier auch ein bisschen langweilig. Deswegen gucken wir unter auch mal auf Aktien, die den größten Sprung in der Woche hingelegt haben. Andreas, bei euch ein ganz heißer Wert, der gefragt ist, BASF.
Ja, BASF doch hier immer wieder auch in den Schlagzeilen gewesen. Wir haben ja hier konjunkturelle Abkühlung in Deutschland, in Europa. Das spiegelt sich im Endeffekt auch im Geschäft von BASF wieder. Unsere Kunden haben darauf reagiert und haben die Aktie verkauft. Apple.
Ja, hier gibt's auch Neuigkeiten. Angeblich will Apple das iPhone X, sprich iPhone 10, wiederbeleben. Mit der neuen Modellreihe sollte ja diese Reihe eingestellt werden. Da das iPhone XR aber überhaupt nicht läuft, will man jetzt kostengünstigere Varianten oder die kostengünstigere Variante austauschen. Man nimmt das iPhone XR vom Markt und ersetzt es wieder durch das Apple X, also Apple 10, was ja qualitativ dann doch besser ist, für den gleichen Preis. Also die Billigvariante wird ausgetauscht. Vielleicht eine ganz gute Nachricht. Ich habe mir auch mal die Mühe gemacht und habe mir das angeguckt, wann immer wieder Zweifel aufkamen an Apple. Zweimal in der Geschichte bis jetzt, seitdem es das iPhone gibt. Beides Mal ist die Aktie zwischen 30% und 40% abgestürzt, als diese Zweifel am iPhone aufkamen. Aber beide Male ist die Aktie, hat sich die Aktie danach auch mehr als verdoppelt, als Apple das Vertrauen wieder zurückgewonnen hat. Also vielleicht nicht so schlechte Aussichten bei Apple. Gehen wir mal nach Russland. Gazprom.
Ja, Gazprom hat ja hier mit Verträgen mit OMV im Endeffekt höhere Abnahmemengen erzielen können. Gazprom profitiert natürlich auch davon, dass der Erdgaspreis in Europa bzw. international stark angestiegen ist und man will davon auch die Aktionäre mit beteiligen bzw. beglücken, Dividendenanhebung. Hier läuft sozusagen alles rund, bis auf natürlich die politischen Querelen, die immer wieder solche Papiere aus Russland als klar hochspekulatives Anlageinstrument im Endeffekt dann erscheinen lassen. Aber insgesamt von der unternehmerischen Seite scheint bei dem Rohstoffunternehmen dahingehend alles zu laufen. Osram.
Ja, Übernahmespekulation hat die Aktie deutlich nach oben getrieben, aber man sieht an den Geschäftszahlen auch, die Umstrukturierung ist noch nicht abgeschlossen, da ist noch einiges im Argen, da muss der Vorstand noch ran. Solange die Übernahmespekulation jetzt hochgehalten wird, ist natürlich Feuer auf der Aktie, man muss gucken, wie es weitergeht. Hier könnte natürlich auch schnell eine Ernüchterung kommen, wenn irgendwer sagt, nee, wir haben doch kein Interesse, dann guckt man wieder genauer aufs Geschäftsmodell und sieht, es muss weiter restrukturiert werden und muss dann gucken, wie die Fortschritte sind, sprich, man muss sich hier von Quartalsbericht zu Quartalsbericht arbeiten, um zu gucken, wie es weitergeht. Da kommt dann die Fantasie wieder her, falls diese Übernahmespekulation sich im Sande verläuft. Letzter Wert bei euch heute, Qiagen.
Ja, Qiagen im Endeffekt ein defensiver Wert, hat natürlich davon profitiert, dass Investoren immer versucht haben, einen sicheren Hafen für ihre Anlagegelder zu finden. Hat man eben auch in den Aktien zusätzlich bestärkt, dürfte das Aktienrückkaufprogramm, was momentan noch läuft von Qiagen, eben zusätzlich dafür gesorgt haben, dass die Kurse eben sehr stabil nach oben gelaufen sind. Wir haben sehr, sehr viele positive Analysteneinschätzungen zu dem Wert. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das muss ja erst einmal dahingestellt. Zumindest sind die Kursziele wesentlich höher als das aktuelle Kursniveau. Und von daher haben dann auch sicherlich unsere Kunden dahingehend zugegriffen. Letzter Werk bei euch, FMC.
Ja, diese Woche profitiert von einer Empfehlung aus dem vom Bankhaus Lampe. Hier wurde von einer seltenen Chance auf außerordentlich hohe Performance gesprochen. Das Kursziel wurde aber von 88 auf 82 Euro runtergesetzt. Ausgerechnet ist das dann ein Potenzial von 17%. Die Dividendenrendite liegt ungefähr bei 1%, die nächstes Jahr noch dazukommen könnte, wenn wir Richtung 80 Euro wieder laufen. Also ja, diese Superlative, die da gebraucht worden, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber ist eine solide Chance. Wenn man guckt, wie sich andere Werte geschlagen haben, kann man durchaus davon reden, dass es hier ganz gut laufen und ausgehen könnte. Also muss jeder für sich entscheiden, ob das wirklich diesen Superlativ wert ist. Auf jeden Fall denke ich, dass bei FMC das Risiko ein bisschen niedriger ist als bei anderen Werten. Das waren sie, unsere Most Wanted Aktien, meine Damen und Herren. Ich verweise nochmal auf die E-Mail-Adresse comeon@onvista.de. Wenn Sie Fragen haben, trauen Sie sich, schicken Sie uns Ihre Fragen. Wir würden sie oder wir beantworten sie gerne. Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst.
Danke, Markus. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder am Donnerstag. Bis dahin.